Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Luca Pizzato. Schönen guten Abend. Versunkene Relikte und verschollene historische Stätten. Das Niedrigwasser in Flüssen hat archäologische Fundstücke zum Vorschein gebracht. Dazu gleich mehr. Außerdem eine multimediale Ausstellung in Wien darüber, wie es ist, Kind zu sein. Und eine Gala der ungewöhnlichen Art beim Sommerfestival Kampnagel in Hamburg. Zuerst aber zu einem anderen Kulturfestival, das gestern Abend eröffnet hat. Die Ruhr-Triennale. 4 Wochen Tanz, Theater und Musik in Industriedenkmälern im Pott. Das letzte Mal eröffnet Ivo van Hove als Intendant das Festival. Zum 3. Mal aber tut er dies mit einem Musical. Sein Markenzeichen also. Für sein neues Stück bedient er sich bei einem alten Bekannten, der Pop-Ikone David Bowie. Bereits 2015 hatte van Hove im Auftrag von David Bowie dessen Musik mit Lazarus auf die Bühne gebracht. Dieses Mal ist wieder ein Song Bowies titelgebend. Rebel Rebel heißt die Inszenierung. Stefan Keim war in Bochum bei der Premiere.
400 Songs von David Bowie hat sich Regisseur Ivo van Hove angehört, das erzählt er im Programmheft. Er hat gut 30 davon ausgewählt und mit ihnen sein Stück Rebel Rebel konzipiert. Es kommt weitgehend ohne Text aus, die Songs sollen alles erzählen, zusammen mit Bühnenbild, Licht, Videos und einem Tanzensemble. Die Aufführung führt in eine dystopische Welt, wie David Bowie sie vor über 50 Jahren in seinem Album Diamond Dogs skizziert hat, eng angelehnt an den Roman 1984 von George Orwell. Doch auf der Bühne geht es nicht um ein menschenfeindliches System, sondern um eine gewalttätige Gang. Wie die alte Gesellschaft kaputtgegangen ist, wird nicht thematisiert. In der Bochumer Jahrhunderthalle stehen riesige Container, in einem davon spielt die Band unter Leitung von Henry Hay, einem amerikanischen Musiker und Arrangeur, der unter anderem mit Bowie gearbeitet hat. I will buy a feather hat. I will steal a cricket bat. Der Schauspieler, Sänger und Moderator Daniel Donskoy spielt den Anführer der Straßengang, ein muskulöser, zynischer Mann, der nur noch im Kampf Vergnügen findet. Ein großer Teil der Inszenierung besteht aus Prügelchoreografien. Das aufopferungsvolle Tanzensemble zeigt alle möglichen Kampfstile, Wrestling, Posen und schließlich einen Cage-Fight, einen Zweikampf im Käfig. Die Körper schwitzen, die Gesichter sind blutverschmiert. Dennoch wirken die Szenen harmlos. Der Choreograf Sidi Larbi Cherkawi bleibt im halbherzigen Realismus stecken. Der Gegenentwurf zum redundanten Raufen ist die Liebe. Ein junges Paar, das keinen Namen bekommt und nur Girl und Boy heißt, verbündet sich, auch wenn die Chancen auf Glück gering sind. Sie träumen von einem anderen Leben, vielleicht auf dem Mars. Star-Man. Ari Nota Tomaso und Diego Rodriguez singen, tanzen und spielen mit ebenso großer Energie wie Daniel Donskoy. Auf die breite Rückwand der Bühne werden gigantische Bilder projiziert, Bilder zerstörter Städte, aber auch psychedelische Visionen in den Traumsequenzen. Manchmal rutscht Ivo van Hoves Inszenierung in die Nähe des Kitsches. Das Tanzensemble bekommt keine eigene Identität, mal ist es die gewaltbereite Gang, doch in den Liebesszenen wechselt es plötzlich die Stimmung, als ob man einen Schalter umlegen würde. Das Stück wäre viel interessanter, wenn die TänzerInnen Charaktere entwickeln und nicht nur als Dekoration für das Gesangstrio dienen würden. Die Technik, Stücke ausschließlich durch die Montage von Popsongs zu erzählen, hat Ivo van Hove in allen seinen Inszenierungen bei der Ruhr-Triennale angewandt. Vor 2 Jahren beim Stück I Want Absolute Beauty mit Sandra Hüller und Musik von PJ Harvey hat das noch gut funktioniert, doch das Konzept nutzt sich ab und führt zu inhaltlicher Eintönigkeit. Auch wenn die Songs von David Bowie zum Teil großartige Texte haben, verbinden sie sich nur oberflächlich. Die 2-stündige Aufführung hat Längen und wirkt schließlich nur noch wie ein aufwendig inszeniertes Best-of-Konzert. Am Ende kippt das Ensemble eine Menge Müll auf die Bühne. Sie erinnert nun an einen Autobahnrasthof an einem Ferienwochenende. Und plötzlich haben sie sich alle lieb, singen und tanzen zusammen, verkünden Golden Years, goldene Jahre. Die Sehnsucht nach einer Utopie ist nachvollziehbar. Das Motto der Rot-Triennale lautet Longing for Tomorrow. Doch dieses naive Happy End wirkt ziemlich unglaubwürdig. Rebel Rebel bei der Rot-Triennale lässt sich kurz gefasst als West Side Bowie beschreiben. Die Story fehlt.
Stefan Keim über das Bowie Best of Rebel Rebel in Bochum zum Auftakt der Ruhrtriennale. Mammutknochen, ein Motorrad der Wehrmacht und eine römische Hafenanlage, das sind nur ein paar Funde, die ArchäologInnen in den letzten Wochen in europäischen Flüssen gemacht haben. Die niedrigen Wasserstände haben versunkene Relikte und antike Stätten freigelegt. Zum Internationalen Tag des Kulturerbes unter Wasser, den die UNESCO eingeführt hat und der heute begangen wird, schauen wir auf die Erforschung und Erhaltung des Kulturerbes in Gewässern. Dafür konnte ich vor der Sendung mit Ansgar Bouvet sprechen. Er ist von der Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie. Ihn habe ich gefragt, ob das Niedrigwasser aktuell für die Archäologie so etwas ist wie ein Goldrausch.
Ja, das Wort Goldrausch ist natürlich etwas, ja gut, für die Archäologen was Schönes, aber das ist das, was Archäologen eigentlich befürchten. Gerade wenn es dann mit Amateurarchäologen oder freiwilligen Schatzsuchern, wenn sie das damit zu tun bekommen. Also es sind auf alle Fälle Erkenntnisgewinne und es zeigt, wie alltäglich Archäologie eigentlich ist, auch wenn sie unter Wasser ist.
Inwiefern sind diese Amateurarchäologen, Hobby-Schatzsucher ein Problem für die Archäologie?
Es gibt tatsächlich Leute, die von den Landesämtern beauftragt werden dazu oder denen das gestattet wird und die dann brav berichten, was sie gefunden haben. Aber in meisten Fällen sind das Raubgräber, also sind das verbotene Unternehmungen und ja, wirklich zu kritisieren, weil dort einfach die Befunde zerstört werden, Funde aus dem Zusammenhang gerissen werden und meistens kommerziell veräußert werden, ohne dass irgendwer was davon hat, der eben an Kulturerbe denkt.
Und im Idealfall, wenn Archäologen, Archäologinnen jetzt diese Überreste finden, wie gehen Archäologinnen dann vor mit den Überresten? Was passiert im nächsten Schritt?
Also in erster Linie werden sie gesichert. Man prüft also gerade auch bei Gegenständen unter Wasser, ob überhaupt die Bergung notwendig ist. Ja, das Beste ist tatsächlich immer, Funde und Befunde so zu lassen, also in situ sagt man dazu, wie sie seit Jahrhunderten eben auch am besten konserviert wurden. Denn tatsächlich unter Wasser ist die Konservierung unter normalen Umständen, wenn es keine Veränderung gibt, die beste, abgesehen davon, dass sie die günstigste ist. Und wenn eben die Bergung notwendig ist, dann wird sie, soweit das finanzierbar ist, eben vorgenommen und die Gegenstände werden konserviert, archiviert und hoffentlich dann auch ausgestellt.
Die UNESCO hatte vor 25 Jahren eine Konvention zum Schutz des Unterwasserkulturerbes verabschiedet. Einmal ganz basal gefragt, was gefährdet denn diese versunkenen Artefakte?
Also es ist gefährlich geworden insofern, dass Industrialisierung der Meere zugenommen hat. Auch der private Tourismus oder die privaten Tauchinitiativen, die eben durch privates Geld einfacher geworden sind. Es sind Gegenstände, es sind Kulturgüter, die häufig in internationalen Gewässern, also in rechtlich unklarer Situation liegen. Und es gibt durch Baumaßnahmen bis hin zu wirklich also Tagebau unter der Erde viel mehr Unternehmungen auf dem Meeresgrund. Diese ganzen Seerechtsabkommen sind ursprünglich ja um Handelswege oder um Fischreviere irgendwie abzustecken gegründet worden. Und jetzt muss man sich viel mehr auch auf den Meeresgrund konzentrieren. Und die Streitereien gehen dann eben los. Wo werden die Leitungen verlegt? Welche Erdgasblasen sind von wem anzuzapfen? Wo hört eigentlich das staatliche Territorium auf? Oder darüber hinaus das Nutzungsrecht. Und wenn dann in diesen Territorien Kulturgüter liegen und es liegen jede Menge auf dem Meeresgrund, dann ist es nicht nur ein Streit, wer macht das, sondern nach welchem Verfahren könnten wir dann irgendwie gemeinsam davon Erkenntnisse haben.
Deutschland hat sich dieser besagten UNESCO-Konvention noch nicht angeschlossen. Sie als Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie, Sie kritisieren das. Warum stellt sich Deutschland denn nicht hinter das Übereinkommen?
Eigentlich stellt sich Deutschland dahinter. Das heißt, damals vor 25 Jahren hat es sich enthalten. Aber alle Äußerungen danach waren eigentlich immer sehr bestätigend und auch fördernd. Aber auch wenn es eben schon Jahre versprochen wird, ist die Ratifizierung offenbar auch noch nicht mal auf gutem Wege. Denn es ist tatsächlich auch ein kompliziertes föderales Verfahren notwendig. Wir haben jetzt den Eindruck, dass sich also manches gar nicht vorwärts bewegt und dass man wirklich auf der Stelle steht. Und angesichts der durchaus zu vermutenden ökonomischen Interessen und auch der Schwierigkeiten und der Haushaltslage des Bundes zum Beispiel, können wir uns auch vorstellen, dass dieses Zögern durchaus auch darauf zurückzuführen ist, dass man dieses Thema nicht ernst genommen nimmt.
Was bräuchte es denn für den Schutz des Kulturerbes unter Wasser?
Also diese Konvention ist tatsächlich ein sehr guter Schutz, einfach weil er auf Multilateralismus baut, auf gemeinsame Absprachen. Es geht darum tatsächlich, dass alle gemeinsam Erkenntnisse davon bekommen. Und das Beste wäre tatsächlich, sich diesem anzuschließen. Man kann dann immer noch bei den genauen Verfahren einfach auch regeln, wer ist der koordinierende Staat, wie verfahren wir mit den Funden im Anschluss und wie beteiligen wir die Öffentlichkeit maximal daran. Alles andere ist dann ein Überlassen der Privatwirtschaft, die einfach davon lebt, dass sie Wracks plündert und dann versteigert, was dort zu finden ist.
Das sagt Ansgar Bouvet der Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie. Wir haben über den Schutz und die Erhaltung des Kulturerbes unter Wasser gesprochen. Wir tauchen wieder auf und versuchen uns daran zurückzuerinnern, wie es war, ein Kind zu sein. Das Staunen über Neues in der Welt, frei sein von vielen Sorgen der Erwachsenen, aber zugleich auch abhängig sein von eben jenem. Mit diesem Zustand des Kindseins befasst sich die Künstlerin Tolia Astakishvili. Und sie nutzt dafür ganz verschiedene Medien, unter anderem Fotografie, Malerei, Installationen. In einer Einzelausstellung im MUMOK, im Museum Moderner Kunst in Wien, sind nun Arbeiten der georgischen Künstlerin zu sehen. Julian Ignatowitsch hat sich die Ausstellung mit dem Titel Figure of the Child angesehen und durfte zu Beginn des Rundgangs noch einmal das Licht der Welt erblicken.
Durch einen roten Tunnel gelangt man in die Ausstellung. Wie durch einen Geburtskanal. Diese Assoziation legt schon der Titel nahe. Figure of the Child, Figur des Kindes. In den Räumen angekommen, findet man dann auch direkt Kinderspielsachen. Ein Puppenhaus, kleine Figuren, Krimskrams und Ramsch. Neben wertvollen Kunstwerken aus der Sammlung des Museums. Zum Beispiel von Pablo Picasso. Unsere gängigen Hierarchien sind hier, das merkt man schnell, vollkommen aufgelöst. Wie im Blick des Kindes eben, das nicht unterscheidet zwischen teuer und billig, zwischen Kunst und Spielzeug, erklärt Museumsdirektorin Fatima Hellberg.
Wir sind ja als Kinder sind wir in diesem Zustand, wo wir sehr viele Dinge zum ersten Mal machen. Erste Regen, erste Eis, erste Schritte. Und in diesem Sinn hat man so diese Kombination zwischen Strukturen, die schon definiert sind, aber viele Elemente sind immer noch so frisch und so offen. Und diese Verhandlung zwischen diese zwei Möglichkeiten kombiniert Tolia in ihre eigene Praxis und ihre Haltung.
Man muss erstmal ankommen, sich zurechtfinden in dieser neuen Welt, die nur schummrig beleuchtet ist, in der Töne im Hintergrund rauschen und die so gar nicht wie ein Ausstellungsraum wirkt. Von den Wänden schauen einen immer wieder Kinderaugen aus großformatigen Zeichnungen an. Daneben sind Rohre und Kabel installiert, Säulen laufen ins Leere, in einer Nische liegt eine alte Matratze, ein Video flimmert auf einem Bildschirm und in einem Separé stehen die Reste einer verdreckten Badewanne und Dusche.
Man vergisst so ein bisschen, wo man ist und dass es nicht nur so eine Ausstellung ist, wo man Bilder auf dem Wand sieht, sondern man ist wirklich in diesem Kunstwerk und bewegt sich drin.
Natürlich stellt man sich die Frage, was hat das alles zu bedeuten? Ist das eine endzeitliche Welt, ein verlassener Kinderspielplatz, das Ende der Kunst oder ein Raum, der sich allen Bezeichnungen und Zuschreibungen entzieht? Museumsdirektorin Hellberg mit einem Erklärungsversuch.
Bei Tolia sind die Grenzen immer sehr fließend. Und das ist ja ein bisschen, wie es so ist in unserer Wahrnehmung. Kinder sind sehr offen und die Dinge hängen ganz organisch miteinander zusammen. Und dann stecken wir sehr viel Energie und Mühe dran, Ordnung zu schaffen und Kategorien. Und das ist auch eine Form von, wir disziplinieren auch unsere Umgebung. Und teilweise ist das absolut notwendig, es ist lebensnotwendig, aber teilweise hat es auch eine bestimmte Form von Gewalt und Brutalität, wie man diese Strukturen schafft.
So viel ist klar. In diesem Raum geraten Strukturen, Gewissheiten, Abläufe und Architekturen ins Wanken. Sicher spielt auch Astakishvilis georgische Herkunft eine Rolle bei der Institutionen- und Systemskepsis, die hier teilweise zum Ausdruck kommt.
In Georgien fährt die Regierung unter Irakli Kobachidze einen autoritären Kurs, schränkt Meinungs- und Kunstfreiheit ein. Vielleicht sollte man aber auch gar nicht zu hartnäckig nach der Bedeutung dahinter fragen, sondern frei nach Susan Sontag das Kunstwerk, durch das man hier läuft, mit allen Sinnen auf sich wirken lassen. Alltagsstrukturen und Abläufe hat die Künstlerin Tolja Astakischvili jedenfalls auch bei der Vorbereitung und Entstehung der Ausstellung unterlaufen und hinterfragt. 2 Monate hat sie vor Ort direkt in den Räumen gearbeitet, mit Materialien aus dem Museum und im Dialog mit Besuchern, die an der Ausstellung direkt mitgewirkt haben. Was wir hier sehen, ist also eine Kollaboration, eine Zusammenarbeit, vielleicht sogar eine neue Idee, die in den vergangenen Jahren immer populärer wird. Das Museum als demokratischer Begegnungsort und kreatives Experimentierfeld, an dem alle mitwirken können und sollen. Das heißt auch, Hierarchien, Hemmungen und Hürden abbauen, für mehr Partizipation und Teilhabe. All das ist eben nicht nur schön, sondern manchmal auch schmutzig, unheimlich und vor allem unberechenbar. So wie diese Ausstellung.
Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Figure of the Child im MUMOK in Wien. In Hamburg wird die Kampnagelfabrik saniert. 4 Jahre Baustelle stehen bevor. Die Infrastruktur und die Technik der denkmalgeschützten Fabriken sollen erneuert werden. Der Kulturort Kampnagel steht eigentlich für zeitgenössischen Tanz, Theater und Performance. Und so soll es auch bleiben, denn für die kommenden 4 Jahre denkt hier niemand daran, die Bühnen leer stehen zu lassen. The show must go on. Der Spielbetrieb soll, zumindest teilweise, weitergehen. Beim Sommerfestival auf Kampnagel hat man jetzt die angehende Baustelle sogar gefeiert. Und zwar gestern Abend mit einer Gala. So beschreibt der Schweizer Regisseur Christoph Marthaler zumindest seine Inszenierung Erste, letzte Sekunde. Wie glamourös es auf Kampnagel zuging, das weiß Michael Lages.
Das Ziel ist klar an diesem Abend.
Hier und heute feiern wir alle in diesem Jahr in ganz Deutschland geplanten Live- und Fernsehgalas an einem einzigen Abend,
sagt Uli Jeggi, einer der treuesten und ulkigsten Kumpane des Theaterunikums Christoph Marthaler. Der meldet sich übrigens diesmal auch selbst zu Wort. Der Moderator der Gala ruft ihn ans Mikro, während er mit dem Publikum Begeistertsein einübt.
Christoph, kannst du mich hören?
Ja, hallo zusammen. Ich sitze hier hinter Ihnen in einer Kabine und verfolge das Geschehen durch eine abgedunkelte Scheibe.
Natürlich ist Erste, letzte Sekunde eine Gala, eine Art finaler Parodie, die dem Publikum all die banalen Klatschmarschorgien speziell auf Fernsehbildschirmen ein für alle Mal vermiesen soll, durch blanke Übertreibung. Hier zum Beispiel nehmen sich Marthaler und Dramaturg Malte Ubenauf die Grüne Woche in Berlin zum Vorbild.
Willkommen zur internationalen Obst- und Gemüsegala 2026 und der in diesem Rahmen stattfindenden festlichen Prämierung der Obst- oder Gemüsesorte des Jahres.
And the winner is...
die Melonengurke.
Die Marthaler Gala arbeitet mit einem einfachen, aber pfiffigen Trick. Immer wieder von Neuem setzt der Moderator zur Begrüßung an. Clemens Sienknecht spielt ihn, Marthaler Schüler und mittlerweile einer seiner erfolgreichsten Zöglinge. Gleich darauf wird dann irgendein Preis verliehen. Der Preis für das Comeback des Jahres an einen Tänzer, der seit Jahrzehnten nicht mehr tanzt. Oder ein Förderpreis für den Sopranistinnen-Nachwuchs. Aber schon die Geehrten sind meistens ein Witz. Nachwuchssopranistin ist die wunderbare, allerdings schon etwas ältere Marthaler Vertraute Rosemary Hardy. Und die Männerehrungen nimmt fast durchweg Uli Jeggi entgegen. Als alternder Popstar oder als Schiedsrichter des Jahres, der bei einem Tennismatch hören konnte, dass der Ball ins Aus ging. Sehr komisch. Wie der ganze Abend vor allem ein feiner Spaß ist. Manchmal aber auch gar nicht. Ein ausgezeichneter Parlamentspolitiker bekennt, dass ihn im Grunde nichts mehr erreicht, schon gar nicht Heiterkeit oder Humor. Dabei werden gerade bei der Komikerehrung einige der miesesten Witze der Welt erzählt.
Neulich war ich wieder auf Sylt, in List, beim Hafen an der Bude, hab mir 2 Matjesbrötchen gekauft. Beiß da rein, schmecken irgendwie ganz anders als sonst. Und dann gucke ich genauer in das eine Brötchen rein und plötzlich...
Komik also hilft nicht mehr, scheint Christoph Marthaler sagen zu wollen. Und ganz an den Schluss hat er sogar pure Traurigkeit gestellt. Eine wie schwebender Nebel klingende Elegie des polnischen Komponisten Witold Wodarzowski. Da laufen auch die Symphoniker Hamburg, seit bald 10 Jahren geleitet vom alten Marthaler-Freund Sylvain Cambrélin, zu ganz großer Form auf. Die Fallhöhe also ist beträchtlich zwischen Eiterkeit und Melancholie. Das stärkt den Abend enorm. Und mittendrin werden Cambrélin und das Orchester zum Ereignis. Der Dirigent singt sogar eine kleine französische Hymne. Während Rosemary Hardy Ilse Werner selig beschwört. Sie und die sehr besondere Norwegerin Tore Augestad, die Country, Blues und Rock genauso meisterlich singt wie feinstes Opernmaterial, sind mit Cambrélins Orchester der Kern dieses absolut hinreißenden Ensembles. Christoph Marthaler wird 75 im Oktober. Solange all diese zauberhaften Bühnenmenschen ihm treu bleiben, bleibt auch er so frisch und jung wie kaum jemand sonst im Theater. Diese Gala ist wieder mal ein Glücksfall.
Michael Lages, voll des Lobes für die Inszenierung Erste, letzte Sekunde von Christoph Marthaler beim Sommerfestival Kampnagel in Hamburg. Die deutsche Filmbranche hat ein Luxusproblem. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Fördertöpfe sind nämlich leer. Die Filmförderung war sehr begehrt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer meldet heute einen Rekord für dieses Jahr. Noch nie seien auf Bundesebene so viele Film- und Serienproduktionen unterstützt worden wie 2026. Die Mittel für die wirtschaftliche Filmförderung sind bereits vollständig ausgeschöpft. Der Bund hatte in diesem Jahr 250 Millionen Euro dafür bereitgestellt, fast doppelt so viel wie 2025. Zusammen sollen damit in beiden Jahren mehr als 350 Film- und Serienprojekte ermöglicht werden. Die Förderquote wurde außerdem auf 30% der in Deutschland ausgegebenen Produktionskosten angehoben. Wolfram Weimer wertet den Ansturm selbstverständlich als Erfolg seiner Politik. Die Filmförderung des Bundes wirke, Deutschland werde als Produktionsstandort wieder attraktiver. Sagen wir es so, wenn ein Fördertopf schon im August leer ist, herrscht an Ideen für Filme und Serien offenbar kein Mangel, nur eben an Geld für weitere Projekte. Die Zeichentrickfigur Mascha ist klein und ziemlich eigensinnig.
Keine Angst, meine kleinen Häschen. Mascha und Bär ein und schnellstens zu Hilfe. Ich hab's schon verstanden. Eure Mama ist verloren gegangen. Bär? Wir müssen die Hasenmama für sie suchen.
Aus Sicht der Ukraine ist die Kinderserie allerdings Teil der russischen Softpower. Die Regierung in Kiew hat Sanktionen gegen das Studio hinter der weltweit erfolgreichen Zeichentrickserie Mascha und der Bär verhängt. Sie verbreite prorussische Erzählungen, versteckt in Kinderunterhaltung, heißt zur Begründung. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen sowjetische und militärische Symbolik in einzelnen Folgen. Zuletzt hatten auch mehr als 50 britische Abgeordnete ein Vorgehen gegen die Serie gefordert. Das Produktionsstudio Animacord weist den Propagandavorwurf zurück. Der Kreml wiederum spricht von einem ukrainischen Krieg gegen Zeichentrickfilme. Griechenland will seine antiken Städten besser vor Waldbränden schützen. Ein neues Frühwarnsystem mit optischen und Wärmebildkameras überwacht bereits Orte wie Olympia, Mykene und Epidauros. Bei Mykene hat die Technik Ende Juli erstmals einen Brand entdeckt und automatisch Alarm ausgelöst. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Weitere Anlagen sollen unter anderem an der Akropolis in Athen und in Knossos auf Kreta folgen. Die moderne Technik soll auch in Zukunft schützen, was schon Jahrhunderte und Jahrtausende überlebt hat.
Ein Riesenapplaus, Sir Anthony Hopkins!
Hannibal Lecter, Papst Benedikt, König Lear, Anthony Hopkins kann viele Rollen und komponieren kann er ganz zufällig auch noch. Seine Stücke werden auch in Konzerthäusern gespielt. Heute erscheint sein Album Life is a Dream. Mit 12 eigenen Werken eingespielt hat die Musik das Philharmonia Orchestra unter Gustavo Dudamel.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Und damit endet auch Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Die KollegInnen thematisieren unter anderem einen neuen Korruptionsskandal in der Ukraine. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.